Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Und wir steigen ein in eine Doku, die wie ein Krimi klingt. Kameraschwenks über die Dächer von Berlin, Zoom ins Axel Springer Hochhaus, mitten in die Chefetage der Bild-Zeitung. Ein Jahr lang hat ein Filmteam von Amazon die Bild-Redaktion bei ihrer Arbeit begleitet. Entstanden ist diese Serie von 7 Folgen, die Zitat nie dagewesene Einblicke in die Arbeit der Bild verspricht. Ja, könnte auch schon so eine Art Bild-Schlagzeile sein eigentlich. Aber neugierig sind wir natürlich schon auf diesen Blick hinter die Kulissen und ob das wirklich eine spannende Doku ist. Sprechen wir drüber in 10 Minuten ungefähr. Ich bin Massimo Maio. Schönen Nachmittag wünsche ich. Corona hat es geschafft. Das erste Mal seit 71 Jahren wird es im Februar keine physische Berlinale geben. Könnte man sich auch kaum vorstellen zurzeit. Es gibt aber trotzdem natürlich Alternativpläne. Die kamen heute raus. Und unser Filmkritiker Patrick Wilinski, der kennt die Einzelheiten. Was ist denn der Plan? Wie soll dieses Festival jetzt alternativ stattfinden?
Also der Plan, der ist unter dem Titel Hybrid zusammengefasst. Es wird 2 Teile dieser Berlinale geben. Der eine Teil, der wird schon Anfang März stattfinden. Die genauen Daten sind noch nicht bekannt. Das ist der sogenannte Online-Teil. In diesen paar Tagen wird die Berlinale ihre vor allem wirtschaftlichen Reihen und Teile und Events online stattfinden lassen. Dazu gehört der sehr wichtige European Film Market. Dazu gehören die Berlinale Talents. Dazu gehört der World Cinema Fund. Also all die Orte während der Berlinale, wo Projekte gehandelt werden, wo Koproduktionen auf die Beine gestellt werden, wo neue Förderprojekte angeschoben werden. Das ist sehr wichtig, damit die Industrie weiter in ihren Kreis Läufen bleibt, ne? Dass Filme weiter produziert und gehandelt werden, dass das gar nicht erst in Stocken kommt. Und da hat man schon sehr gute Erfahrungen während des Filmmarkts von Cannes letztes Jahr gesammelt, der auch nur online stattfand. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der noch nicht bestätigt ist. Es könnte sein, dass schon auch da während dieser Zeit im März eine Art Online-Wettbewerb stattfindet. Das heißt, dass es eine Auswahl von Filmen gibt, die um einen Preis konkurrieren werden. Sprich, es gibt wohl auch eine Jury, die das online guckt. Das ist noch nicht bestätigt. Das haben wir nur aus dem Branchenblatt Variety. Das würde aber bedeuten, dass das Festival das macht, was es eigentlich ausgeschlossen hat, nämlich auch eine Art Online-Festival zu sein. Und das wäre ganz spannend. Aber wie gesagt, Stand jetzt wissen wir das noch nicht ganz genau.
Klingt insgesamt auf jeden Fall ungewöhnlich, oder? So eine Trennung von Online im März und Präsenz im Juni. Sonst sind so Hybrid-Festivals ja eigentlich eher so, dass sie das alles auf einmal machen.
Ja, total. Das ist ja auch die Überraschung, dass Anfang Juni, das ist der zweite Teil, in Berlin, in der ganzen Stadt, kleinere Filme oder Weltpremieren, heißt es in der Variety, gezeigt werden. Also eine Art Mini-Festival veranstaltet wird. Wie das wiederum mit dem konkurrierenden Festival in München zusammengeht, das ja auch im Juni stattfindet. Das sind auch Fragen, die sich jetzt gerade alle stellen. Das ist seltsam. Es spricht aber dafür, dass sich die Berlinale trotzdem nicht ganz verabschieden will aus dem Kalender. Also man könnte sagen, wir gehen gar nicht mehr da, wir machen es wie Cannes. Es gibt eine virtuelle Liste von Filmen, wo wir sagen, das wollen wir zeigen. Hätten wir gerne gezeigt, können wir leider nicht machen durch den Virus. Sie wollen halt eine Auswahl dieser Filme zeigen. Inwiefern das wiederum durch das Pandemiegeschehen erlaubt sein wird, auch Anfang Juni, das weiß jetzt keiner.
Das weiß natürlich keiner. Das ist ja schon spannend, weil jetzt so lange die Frage im Raum stand, was passiert mit der Berlinale nächstes Jahr, und jetzt wirkt das alles so ein bisschen hektisch, auch mit dieser Meldung in der Variety. Waren die Macherinnen und Macher irgendwie überfordert?
Überfordert weiß ich nicht. Es zeigt sich so ein Bild eines zu späten Einsteigens in die Möglichkeit, dass das Festival nicht stattfinden wird. Man muss ja sagen, die Berlinale war das einzige große Filmfestival dieses Jahr, das noch vor der Pandemie so stattgefunden hat, wie Festivals früher stattgefunden haben. Also mit vielen Menschen und so weiter und so fort. Und jetzt kann man aber auch im Umkehrschluss sagen, es war auch das Festival, das am meisten Zeit hatte, sich einen Plan aufzustellen, um zu sagen, die Pandemie wird nicht vorbei sein, alle Virologen sagen das schon, die zweite Welle wird schlimm als die erste und so weiter und so fort. Und es zeigt sich anhand der Pressemitteilung aus dem Oktober mit dem wir machen ein physisches Festival, dass man da auf das falsche Pferd gesetzt hat. Und das finde ich schon seltsam, muss ich sagen, weil es war schon klar, dass hier nicht die ganze Welt anreisen wird im Februar. Ich weiß gar nicht, was sie sich da vorgestellt haben. Und jetzt auch durch den zweiten Lockdown und die Art und Weise, wie die Politik in Deutschland sich jetzt nochmal über alle Lebensbereiche gebeugt hat und gesagt hat, wir machen dicht Ende Gelände, sind sie auch mit ihrem Alternativplan wohl gescheitert, das Festival einfach vom Februar in den April zu legen. Das war, glaube ich, die erste Variante, die sie auf dem Zettel hatten, weil die Politik da gesagt hat, das können wir nicht finanzieren, weil wir auch nicht wissen, ob im April das Ganze möglich ist. Also man sieht da schon, wie komplex das Ganze ist. Das ist auch teuer, da sind immer Verträge mit verbunden, die man verlängern muss und so weiter und so fort. Und dennoch ist das ein bisschen chaotisch jetzt, weil man sich dann doch wahrscheinlich zu sehr auf ein Konzept schon zu früh geeinigt hat.
Jetzt aber, gibt es auf jeden Fall ein Konzept? Scheinbar, wie würden Sie das sehen, ist das eine okaye Lösung jetzt am Ende für diese Gegebenheiten?
Ich glaube, es gibt keine gute Lösung. Also ich glaube, man kann es ja nur falsch machen zurzeit. Und das sehen wir an ganz allen anderen Festivals um uns herum. Ich glaube, man hat sich ein wenig auch verzaubern lassen von der Magie von Venedig. Das war ja das einzige Festival, was wirklich stattgefunden hat während der Pandemie. Aber da kamen so viele glückliche Umstände zusammen, dass man das nicht applizieren kann auf eine Stadt wie Berlin und schon gar nicht auf das Festival der Berlinale. Ja, es ist sicherlich eine Variante, wie das jetzt gemacht wird. Es gibt auch sicherlich 17 andere, dass man es ganz ausfallen lässt und sagt, es geht einfach nicht, Leute. Dann hat man aber natürlich Festivalfilme, die man schon irgendwie eingeladen hat, die man nicht loslassen möchte, wo man gerne das Label der Berlinale drauf hat. Man kann es nicht wirklich richtig machen. Da bin ich auch sehr froh, dass ich keine Entscheidung fällen muss. Aber ich glaube, auch aus der Sicht der Kinos, die auch erstmal aufmachen müssen, ist das eigentlich eine ganz okaye Entscheidung erstmal.
Wenn wir so weitergucken aufs nächste Jahr, Berlinale ist ja eins der größten Filmfestivals und eins der frühen im Jahr. Kann es sein, dass es so eine Art Blaupause wird vielleicht für andere Festivals?
Ja, ich glaube, wir werden diese Hybrid-Varianten häufiger sehen. Ich glaube, es wird auch eine enorme Ballung überhaupt an Festivals in der ganzen Kulturbranche. Ich glaube nicht, dass das nur für den Film geht. Im Sommer sehen, weil alle sich auf diesen Sommer konzentrieren, wo dann die Pandemie hoffentlich dann wieder leichter oder weniger schlimm verläuft, dass schon die ersten Impfungen irgendwie anschlagen und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, dass das Filmfestival von Cannes nicht im Mai, wie es jetzt dasteht, stattfindet, sondern Ende Sommer, im Sommer irgendwie im Juli. Ich glaube schon, dass das noch nicht ausgegoren ist. Und ich glaube, dass wir so eine richtig tolle Berlinale, so wie wir sie eigentlich kannten, auch noch vielleicht nicht nächstes Jahr sehen werden. Aber wir werden häufiger sehen, dass Festivals jetzt nochmal zu diesen neuen Konzepten des Online-, des Hybridmodells greifen, vielleicht sich noch was komplett Neues ausdenken. Aber das wird alle mehr oder weniger jetzt beschäftigen, weil es eben nicht diese leichte Lösung gibt. Man kann es letztendlich auch nur falsch machen.
Könnte ein ziemlich wilder Sommer werden, sagt Filmkritiker Patrick Wilinski zur nur so halb stattfindenden Berlinale im nächsten Jahr. Wie arbeitet eigentlich die größte Tageszeitung Deutschlands, die Bild-Zeitung? Wie entstehen diese Schlagzeilen und diese Texte, über die so gerne so heftig gestritten wird hier? Eine Doku-Serie verspricht da jetzt neue, exklusive Einblicke. Bild macht Deutschland ein Jahr hinter den Kulissen der Bild-Zeitung. So heißt diese Doku-Serie von Amazon Prime. Und die Bild-Redaktion, die darf sich da auf jeden Fall auch selbst darstellen.
Es gibt niemanden, mit dem Bild nicht ein Interview bekommt. Ein Knopfdruck genügt und die mächtigsten Menschen der Welt stehen zum Interview zur Verfügung. Insofern wäre doch toll, Lauterbach in so einem Streitgespräch mit Schönburg zu haben. Zwei Minuten später ist das alles schon organisiert und der Studioplatz steht.
Das sagt der Textchef von Bild, Alexander von Schönburg, in der Serie. Und Ferda Attermann hat die 7 Folgen bereits für uns gesehen. Hallo.
Hallo.
Das klingt so ein bisschen selbstgefällig, dieses Zitat da eben. Gibt es einen guten Eindruck von der Serie? Entspricht das dem Ganzen?
Ja, schon sehr. Also Bild will sich eigentlich die ganze Serie über präsentieren als mächtigstes Medium Deutschlands. Ich glaube, so kann man das schon sagen. In den 7 Folgen sehe ich ein Boulevardblatt, das offenbar gegen den Bedeutungsverlust ankämpft und das mit allen Mitteln.
Amazon Prime verspricht da ja wortwörtlich noch nie dagewesene Einblicke in die Bild-Redaktion. Wie nah sind die da wirklich dran? Wie viel Neues, Überraschendes ist da zu sehen?
Ja, eigentlich nicht viel Überraschendes. Ich würde eher sagen, man sieht genau das, was man sich so vorstellt, wie so ein Boulevardmagazin oder ein Boulevardmedium arbeitet. Ein kettenrauchender Chefredakteur in seinem Büro, der guckt immer auf Bild-TV, macht Ansagen, empfängt ab und zu Politiker in den Konferenzen, in den Redaktionskonferenzen, ist er umgeben von seinen Buddies. Das sind fast nur Männer. Und ab und zu nimmt er auch mal selbst die Dinge in die Hand.
Ich würde gerne Sie morgen noch mal richtig provozieren.
Ja.
Ich werde einen Brief schreiben an, wie heißt der Chinese, der Oberchinese?
Xi Jinping.
Xi Jinping, weil, warum soll ich den Botschafter schreiben? Xi Jinping, wie heißt der?
Xi Jinping, X-I und dann Jinping.
Xi Jinping.
Das war im April diesen Jahres und die Schlagzeile zu diesem Brief lautete, Bild-Chef schreibt an Chinas Staatschef, Sie gefährden die ganze Welt. Und man bekommt insgesamt oft den Eindruck, bei der Bild-Zeitung und bei Bild-TV geht es eigentlich nicht darum, über Neuigkeiten zu berichten, sondern vorrangig darum, Julian Reichelt Einfluss und Reichweite zu verschaffen. Insgesamt muss ich echt sagen, Reichelt wirkt nicht in dieser Doku wie ein Beobachter oder Journalist, sondern er kommt rüber wie jemand, der seine Macht genießt, Einfluss nehmen will und so die Hybris eines wichtigen Staatsmannes verstreut.
Woran genau kann man das festmachen?
Ihn interessieren offenbar journalistische Grundregeln wenig. Er gibt immer wieder damit an, dass er Markus Söder oder Jens Spahn gerade eine SMS geschickt hat oder auch, dass der Bundesinnenminister ihn zu einer Privataudienz einlädt zum Beispiel. Dann sieht man ihn an seinem Schreibtisch sitzen, mit einer Kippe in der Hand natürlich und Folgendes sagen.
Ich bin mit einigen Politikern, zahlreichen Politikern, besonders was so die Themen angeht, die ich früher selber gecovert habe, innere Sicherheit, Verteidigung, Geheimdienste, weiter im regen Austausch.
Und dann dürfen die ZuschauerInnen zwei Bildjournalisten bis vor die Tür des Bundesministeriums begleiten. Und später erfahren wir, dass Horst Seehofer offenbar Informationen zu einer Islamisten-Razzia durchgestochen hat.
Der scheint ja tatsächlich sehr offen darüber zu sprechen. Aber letztlich sind solche Gespräche, solche Kontakte zu Behörden wirklich ungewöhnlich? Also gibt es das nicht öfter auch im Journalismus?
Gibt es schon öfter natürlich. Und Journalisten leben auch davon, dass ihnen Informationen aus Behörden zugespielt werden. Aber man prahlt halt nicht offen mit seinen Quellen und schon gar nicht, wenn es hochrangige Politiker sind. Dass Seehofer, Söder, Spahn und Co. offenbar eine Standleitung mit der Bild-Zeitung haben, wollen Seehofer und Co. bestimmt nicht in einer Doku sehen. Und hier wird es halt ständig immer wieder gezeigt.
Wahrscheinlich werden sie dann alle Reichelt anrufen persönlich und sich bei ihm beschweren. Was erfährt man denn sonst darüber, wie diese Redaktion, diese Bild-Zeitung so entsteht?
Also erstmal fällt auf, wie unwichtig die Zeitung selber geworden ist, weil die meiste Zeit geht es eigentlich um die neuen Digitalformate wie Bild Live, Bild TV, auf die Julian Reichelt total setzt. Und viel kreisen die Angestellten, die ja immer wieder zitiert werden, auch um ihr eigenes Negativ-Image, rechtfertigen sich und sehen sich tatsächlich selber als Opfer eher. Inhaltlich will die Bild sich als mutiges Medium mit Charity-Flair präsentieren. Da ist man dann auch mal in einem Flüchtlingslager oder in Krisengebieten unterwegs. Und immer sind sie auf der Seite der Guten, hart natürlich nur gegen Kinderschänder und andere Bösewichte.
Okay, also schon natürlich lieber ein positives Image, was die da von sich zeichnen wollen. Ist es denn überzeugend? Kommt das Image rüber in der Doku?
Also ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, nicht wirklich. Ab und zu, und dann wird es richtig spannend, zeigt Bild auch keine Scheu, ihre eigene Macht zum Vorteil zu nutzen. Man sieht das in so seltenen Momenten wie diesem hier.
Jetzt kommt Scholl.
Mehmet Scholl und Bild, das ist ja fast eine Traumehe. Der hat eine sehr lockere Art. Er ist sehr witzig. Er ist pointiert, er passt hundertprozentig zum Bild.
So, und das schneidet Amazon gegen mit dem ehemaligen Fußballer Mehmet Scholl, der etwas anderes sagt, nämlich Folgendes.
Alfred Draxler und ich hatten einen furchtbaren Streit, weil die Bild-Zeitung mich ein Jahr lang völlig zerlegt hat, weil ich nicht mit ihnen gesprochen habe.
Ein Jahr war das nur, ich dachte, es wäre länger gewesen.
Wenn die Bild-Zeitung im Sport alles schreiben würde, was sie wissen, das tun sie aber nicht. Weil sie schlau genug sind zu wissen, wir bekommen andere Informationen im Austausch dafür.
Das ist das einzige Mal, dass die Angst vor Bild angesprochen wird. Man muss das halt wissen, wenn man die Doku guckt. Die Politiker, die in der Doku interviewt werden, sind vermutlich alle vorsichtig, weil sie ja wissen, dass Bild am Ende die Doku auch sieht und weil sie natürlich sich nicht mit diesem großen Medium anlegen wollen.
Also schon eine Doku, die vor allem Bild eine Bühne gibt, wenn ich das richtig verstehe, sich selbst darzustellen mit vielleicht diesem einen kleinen kritischen Blick. Alles im Allen, ist es dann letztlich sehenswert?
Also ich würde sagen, man braucht schon viel Vorwissen, um die Szenen kritisch einzuordnen, weil sie von Amazon nie kommentiert werden. Das sehe ich auch ein bisschen problematisch. Trotzdem würde ich sagen, dass sich Reichelt keinen Gefallen damit getan hat, die FilmemacherInnen reinzulassen. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich habe schon spannendere Dokus gesehen zu weniger spannenden Themen. Also ein bisschen langweilig ist sie leider doch.
Das sagt Ferde Attermann zu der neuen Dokuserie Bild macht Deutschland? Fragezeichen. Ein Jahr hinter den Kulissen der Bild-Zeitung. Ab morgen zu sehen bei Amazon Prime. Vielen Dank fürs Erzählen hier in Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Oberlandesgericht Köln hatte eine Klage der Sängerin Tina Turner abgewiesen. Die Musikerin war gegen das Plakat einer Show vorgegangen, in der sie von einer ähnlich aussehenden Künstlerin verkörpert wird. Der Tourneeveranstalter darf für die Show nun in dieser Form weiterwerben. Markus Schmitz.
Es bestehe keine ernstzunehmende Verwechslungsgefahr, so die Richter. Obwohl die Künstlerin auf dem Plakat der echten Tina Turner sehr ähnlich sehe, wisse doch jeder durchschnittliche Betrachter, dass Tina Turner nicht mehr auf der Bühne stehe. Schließlich habe die 81-Jährige schon längst ihr Karriereende verkündet. Gerüchte über ein Comeback gäbe es nicht. Außerdem sei die Darstellung von der Kunstfreiheit gedeckt, so die Richter. Sie ließen allerdings die Revision zu, sodass der Streit vor dem Bundesgerichtshof weitergehen könnte.
Der Ex-Beatle Paul McCartney hatte eine Doku-Serie über seine Musikkarriere angekündigt. Das Projekt hat noch keinen Titel, soll aber mit seiner Zeit als Beatle beginnen und sich bis in die Gegenwart ziehen. Dabei wird McCartney von dem US-Musikproduzenten Rick Rubin unterstützt. Eine Schwarz-Weiß-Trailer dazu veröffentlichte der 78-Jährige bereits auf YouTube und Twitter. Wann und wo die Dokumentationsreihe zu sehen sein wird, teilte er noch nicht mit. In Bonn findet heute der Höhepunkt des Beethoven-Jahres statt. Anlass ist der Tag seiner Taufe am 17. Dezember 1770, also genau vor 250 Jahren. Bundespräsident Steinmeier wird eine Festrede halten. Es gibt mehrere virtuelle Konzerte, unter anderem am Abend live aus der Bonner Oper. Henning Hubert.
Mit dem West-Eastern Divan dirigiert Daniel Barenboim ein symbolträchtiges Orchester, das für die Versöhnung zwischen Völkern steht. Nach Bonn gereist sind die Musiker für die Live-Aufführung der sogenannten Schicksalssymphonie, der fünften. Am Abend übertragen Fernseh- und Radiostationen das Jubiläumskonzert aus der ansonsten leeren Bonner Oper in die ganze Welt. Publikum wird wegen der Corona-Verordnung nicht erlaubt sein. Die Oper liegt nur 500 Meter vom erhalten gebliebenen Geburtshaus des Komponisten in der Bonngasse entfernt.
Das typisch nordafrikanische Gericht Couscous zählt künftig zum Weltkulturerbe. 4 Maghreb-Staaten hatten sich um die Aufnahme in die Liste beworben, wie die UNESCO mitteilte. Das Gericht aus Grieß oder Hartweizen symbolisiere das Zusammenleben, hieß es im Antrag von Algerien, Marokko, Mauretanien und Tunesien. Frauen und Männer, Junge und Alte, Sesshafte und Nomaden, Menschen vom Land und aus der Stadt sowie Emigrierte. Jeder identifiziere sich mit dem Gericht.
Fundstück.
Der Hippie-Spirit von Love and Peace war Mitte der 70er Jahre auch in Kalifornien verflogen. Mit der Los Angeles Free Music Society standen dort aber bereits Wegbereiter der DIY-Punk-Ästhetik in den Startlöchern. Die lose Gruppe mit über einem Dutzend künstlerischen Projekten mochte das Absurde und war inspiriert von der Idee einer nicht-musikalischen Herangehensweise an Musik. Das heißt, fast alle Klänge können kreativ benutzt und in etwas Neues überführt werden. Ihre Abneigung gegenüber Klassik haben Greg Neutra und J.D. Elliott 1976 in das Stück Greek Fatigue übersetzt.
Number 3.
Dieser wunderbaren Klangfundstücke, entdeckt von Paul Paulun. Orgasmic Meditation, so heißt eine ziemlich beliebte Meditationsmethode aus den USA, eine Mischung aus sexueller Praktik, aber mit Meditationscharakter. Klingt eigentlich auch eher harmlos, aber das FBI ermittelt gegen das Unternehmen, das diese Meditation erfunden und verbreitet hat, unter anderem wegen Zwangsprostitution, Sex und Crime. Das klingt alles wie gemacht für eine Serie und die gibt es auch tatsächlich, einen BBC-Podcast, der rollt die ganze Geschichte rund um diese Orgasmic Meditation auf und erzählt, wie aus einem kleinen Startup eine gefährliche Sekte geworden ist. The Orgasm Cult, so heißt der Podcast. Und Jule Hoffmann hat sich das für uns angehört. Vielleicht erstmal zum generellen Verständnis. Was war das denn für eine Firma, die diese Meditation entwickelt hat? Und wie funktioniert das überhaupt, Orgasmic Meditation?
Genau, Orgasmic Meditation ist eine Technik, bei der eine Frau sich untenrum entkleidet, also wirklich nur untenrum, sie behält das Oberteil an, sich auf Kissen bettet und dann eine andere Person, in der Regel offenbar meist Männer, ihre Klitoris streichelt und zwar genau 15 Minuten lang, dann ist die Zeit rum und anschließend sollen sich beide über ihr Erleben austauschen. Dabei ist die Abfolge der einzelnen Schritte genau festgelegt, also es ist auch ganz genau festgelegt, wer welche Position einnimmt, mit welchem Körperteil, wo welches Knie liegen soll, das soll Sicherheit vermitteln und zumindest bei One Taste wurde das auch keinesfalls als Sexpraktik geframed, sondern um mehr Leute damit zu erreichen, als Meditation quasi so harmlos wie Yoga, als eine körperliche Meditation, bei der man den Kopf abschalten soll und sich vor allem spüren soll, so im Moment sein soll. Und die haben das gar nicht erfunden. Also das kommt schon aus den 60er Jahren, das kommt schon so aus der Hippie-Bewegung. Da gab es auch schon sowas wie Orgasmic Meditation, auch aus der Slow-Sex-Bewegung. Das heißt, es gibt es schon länger, aber es wurde durch One Taste sehr stark promoted in den 10er Jahren. Und zentral dabei ist vor allem Nicole Dedon, das ist die Co-Founderin von One Taste, die auch als sehr charismatisch und sehr attraktiv immer beschrieben wird. Die hat propagiert, dass der weibliche Orgasmus die Welt verändern wird, wie zum Beispiel hier zu hören bei einem TED-Talk 2011.
I think that it will be turned on women around the world who change the world. It will be turned on women and those who dare to stroke us, who actually change the world by feeding this desire for connection that we all have. Thank you.
Das klingt ja sehr nach Körperbewusstsein, nach Empowerment und eigentlich ziemlich positiv, oder?
Genau, und das ist auch eben genau das Erfolgskonzept von One Taste. Also es leuchtet, finde ich, auch unmittelbar ein, warum das so viele überzeugt hat. Die haben dann Kurse angeboten in Städten wie Los Angeles, New York und London mit großem Erfolg. Also dabei war das Ganze sehr heteronormativ aufgezogen, muss man nebenbei auch nochmal sagen. Es wird gar nicht richtig erklärt, warum eigentlich. Jedenfalls haben sich vor allem natürlich Frauen angesprochen gefühlt, die ihren eigenen Körper besser kennenlernen wollen, die auch ihr eigenes Begehren, ihr Lustempfinden mehr entdecken wollten. Und zum anderen auch Männer, denen es schwer gefallen ist, Beziehungen zu Frauen aufzubauen. Hier vor allem so nerdige Tech-Typen, so wird es im Podcast beschrieben, die vorher oft gar keine Beziehung zu Frauen hatten, auch oft gar keinen Sex hatten. Das heißt, es ist eigentlich so eine einzige riesige Tragödie, die im Erfolg dieser Bewegung auch zum Ausdruck kommt. Mhm. Und Nicole Dedon hat tatsächlich auch genau diese Verwundbarkeit der Leute ausgeschlachtet, kann man so sagen, und ein knallhartes Business daraus gemacht. Hat auch die Business-Strategien so lange umgeschrieben, bis One Taste ab 2012 wirklich Umsätze in Millionenhöhe gemacht hat. Und zwar gab es in diesen Städten sogenannte Ohm-Houses, also Orgasmic Meditation Houses, wo One-Taste-Mitglieder einziehen konnten, die oft dann auch ihr altes Leben komplett hinter sich gelassen haben, ihre Jobs gekündigt haben. Ihnen wurde auch gesagt, dass sie den Kontakt reduzieren sollen zu Freunden und Familien. Und in diesen Häusern hatten sie quasi keine Privatsphäre. Sie haben da in riesigen Schlafsälen geschlafen. Ihnen wurden ihre Sexpartner zugeteilt. Also sie konnten selber nicht entscheiden, mit wem sie Sex haben. Und sie sollten aber dabei möglichst viel Sex haben. Je mehr Sex, desto besser. Sie sollten auch mindestens viermal am Tag Orgasmic Meditation praktizieren. Und die Vorstellung war sogar bei One Taste, dass die Energie eines Orgasmus sich unmittelbar in Verkaufserfolgen für die Firma niederschlagen können. Also Powered by Orgasm war so ein Slogan der Firma. Mhm. Und diese Firma war auch deshalb so erfolgreich, weil alle Mitglieder unentgeltlich gearbeitet haben, quasi für One Taste. Also ohne bezahlt zu werden, haben sie sich immer gekümmert darum, neue Kundinnen anzuwerben für die Kurse. Und die Preise für die Kursteilnahme waren enorm hoch. Also so 4 Wochenendkurse Orgasmic Meditation konnten schon mal so $10.000 kosten. Oder eine Jahresmitgliedschaft konnte bis zu $60.000 kosten. Und das hat dazu geführt, dass im Endeffekt sich bei One Taste ganz viele wohlhabende Männer getummelt haben, die mit jungen, attraktiven Frauen schlafen wollten. Die wiederum sich für die teuren Kursgebühren quasi prostituiert haben, also um an den Kursen teilnehmen zu können. Und allein das war natürlich schon eine komplette Umkehr von weiblicher Selbstermächtigung. Und dazu kam das besonders schlimm, dass der Don quasi die Ideologie verbreitet hat, dass jede und jeder radikal für sich selbst verantwortlich ist. Also wenn es jemandem schlecht ging, wenn jemand irgendwie geweint hat oder Probleme hatte oder irgendwie keinen Sex haben wollte, hieß es eigentlich immer nur, du musst mehr Sex haben. Du hast es einfach noch nicht auf die andere Seite geschafft. Also so ein komischer spiritueller Ansatz, wo Sex so ein bisschen die Lösung für alles ist. Du musst mehr Orgasmic Meditation praktizieren, bis hin zu Victim Blaming. Also der Don hat auch die Vorstellung verbreitet, dass eine Frau, die empowered ist und die sexuell befreit ist, nicht mehr vergewaltigt werden kann. Also dass das nur Frauen passiere, die noch nicht sexuell befreit sind. Und also das ist schon sehr komplex und sehr verwirrend zum Teil, was da für Dynamiken gegriffen haben in dieser Community, die natürlich sehr schädigend waren für die Mitglieder.
Genau, teilweise klingt das ja tatsächlich ziemlich tragisch. Und es klingt natürlich auch wie so eine ziemlich dicke Story, ne? Also vom Start-up zur Sekte. Wie wird es dann genau erzählt in diesem Podcast?
Genau, also das ist, war mir am Anfang tatsächlich auch so ein bisschen zu reißerisch, weil Sex und Sekte, das ist natürlich, sind die perfekten Zutaten für so eine Bildstory oder sowas. Und auch in der Erzählhaltung heißt es dann immer mal wieder so, es wird jetzt noch darker, wir werden noch tiefer eintauchen und so. Das heißt, diese True-Crime-Story wird schon ziemlich ausgeschlachtet, während die Thematik ja hochsensibel ist. Also es geht ja letztlich um Trauma und Missbrauch. Und ich fand auch, dass Nesterin Tavakolifar, das ist die, die hostet den Podcast und hat auch die komplette Geschichte recherchiert, dass die als Ich-Erzählerin manchmal so ein bisschen zu breitbeinig auftritt oder sich ein bisschen zu sehr in den Vordergrund drängt mit ihrer krassen Recherche, die sie noch während, also unter erhärteten Bedingungen während der Pandemie irgendwie mit ihrer Deadline durchziehen musste. Versucht auch manchmal so ein bisschen unnötig witzig oder unterhaltsam zu sein. Gleichzeitig muss ich sagen, fand ich es im Endeffekt doch eigentlich eher wohltuend, weil sie so eine zupackende, harte Stimme hat, die zwar nicht einfühlsam ist, aber oft so angenehm gefestigt wirkt angesichts der belastenden Geschichten ihrer InterviewpartnerInnen, die man sich da anhören muss. Und sie ordnet auch ziemlich klar ein und hat lange und intensiv recherchiert. Also sie ist wirklich mehrfach in die USA gereist und hat mit vielen ehemaligen One-Taste-Mitgliedern gesprochen. Vieles auch off the record. Und ich finde auch, dass sie am Ende doch sowas auch transportiert wie Wut oder Fassungslosigkeit. Also sie, man kann schon sagen, sie tritt in gewisser Weise für ihre Opfer ein.
One-Taste's entire mission was about empowering women to speak. And yet none of the executive team, including the women, have agreed to our requests for interview. It seems that Nicole may have even been at the land in March, at exactly the same time that I was in San Francisco reporting on this story. I'd arranged to go up to the land, but was dragged back to the UK after some frantic phone calls from my concerned editors in London. They were worried that with global lockdowns fast approaching, I'd get stranded in California. Nicole can thank the pandemic for me not getting to her.
Also das ist ja schon fast so ein bisschen so eine Message an Nicole Del Don, die sozusagen die Guru-Persönlichkeit dieser Sekte war. So, ne? Also sie hätte sie gerne gestellt zum Interview. Und ich finde das auch sonst ganz gut gemacht. Also die Podcast-Folgen sind klar gegliedert. Es wird klar so beantwortet, was ist Orgasmic Meditation? Was ist eigentlich ein Orgasmus? Wann spricht man von einer Sekte und so weiter? Und Tavakolifar weitet auch den Blick sehr gut auf die verschiedenen Diskurse, die so an dieser Story dranhängen. Also zum Beispiel One Taste auch als Teil der Wellness-Industrie, die in der letzten Dekade einen Boom erlebt hat. Und die Frage, warum wenden sich eigentlich Menschen an diese Industrie? Oder auch die liberale Startup-Mentalität der GründerInnen in Kalifornien, die Tech-Szene als Counterculture quasi, die auch bei One Taste eine große Rolle gespielt hat.
Also letztlich schon ziemlich viele, schon auch spannende Aspekte. Ist das ein hörenswerter Podcast all in all?
Ja, ich finde auf jeden Fall. Allerdings möchte ich das mit Triggerwarnung aussprechen. Es ist schon ein wirklich harter Stoff und es wird noch härter dadurch, dass es nicht so schwarz-weiß ist. Also viele Frauen haben sich eben trotz allem empowered gefühlt durch One Taste-Kurse. Das heißt, vordergründig hat man so dieses, es ist eine komplett irre Story. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich an vielen Punkten anknüpfen konnte. Und das fand ich wirklich das Gruselige, dass man sich nicht so klar abgrenzen kann gegen sozusagen diese Verrückten da in dieser Sekte, sondern dass das natürlich total Sinn macht, dass so viele Frauen dem zum Opfer gefallen sind in einer Gesellschaft, in der die Perspektive auf Sexualität natürlich immer noch männlich geprägt ist und in der Frauen eben nicht selbstverständlich Orgasmen haben. Und die Tatsache, dass ausgerechnet in dem Moment, wo sie dagegen angehen wollen, ihr Engagement schamlos ausgebeutet wird, das ist natürlich schwer zu ertragen. Und ich konnte das mir eigentlich auch nur dadurch erklären, dass sozusagen der Fokus lag ja bei One Taste auf weiblicher Sexualität. Es scheint sozusagen komplett allein das den Blick versperrt zu haben auf das, was dann eigentlich passiert ist. Nämlich, dass natürlich Strukturen zementiert wurden, in denen Frauen unterdrückt werden, bis dahingehend, dass sie ja quasi im Auftrag dieser Firma vergewaltigt wurden, mit der Idee, dass je mehr Sex sie mit verschiedenen fremden Männern haben, desto besser für sie. Und das ist natürlich das besonders Verheerende, dass unter der Flagge von weiblicher Selbstermächtigung so ein Missbrauch stattgefunden hat.
Der Podcast heißt The Orgasm Cult, ist zu hören bei der BBC, vorgestellt und auch empfohlen von Jule Hoffmann. Vielen lieben Dank.
Gerne.